besser. Noch besser. Es wird immer besser.
Es hilft. Okay.
Gut. Also ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bete kurz vor der Predigt und dann geht's los. Ja, lieber Vater, lieber allmächtiger Gott, es ist gut, als Christen zusammenzukommen und vor dich zu kommen und den Blick auf dich zu richten. Und ja, du bist ein wundervoller Gott und den Blick auf dich zu richten, das ist immer so schnell gesagt, aber es geht wirklich darum, dich zu erkennen, weil wenn wir dich erkennen, dann ist es etwas, was uns Kraft gibt, verwandelt, ermutigt und uns Frieden gibt. Und ich bete dafür, ja, dass auch dieser Gottesdienst dazu dienen wird, einfach ja, dich zu sehen und Frieden zu gewinnen, eine Zuversicht und ja, vielleicht auch ein bisschen Salz der Herausforderung zu wachsen und zu wachsen in Liebe. Aber ja, Vater, wir wollen vor allem dich feiern. Du bist ein wundervoller Gott. Du hast uns alle erlöst und wir danken dir sehr dafür und wollen unsere Leben, unsere Herzen dir dafür geben. Und ja, ich bete dafür, dass du durch mich sprichst, dass es nicht meine Worte sind, sondern wirklich deine Worte. Und das bete ich im Namen deines Sohnes. Amen.
Amen.
So, jetzt habe ich noch ein bisschen tiefer. Ich will mich ja nicht verschanzen, verstecken vor euch. So, jetzt ist es wirklich perfekt. Also, der Titel der Predigt ist Liebe, die Mission. Liebe, Punkt, die Mission. Und als Gemeinde sind wir der Überzeugung, dass Jesus uns aufruft, Menschen für ihn bzw. für den Glauben zu gewinnen. Ich vermute mal, da sind wir uns alle einig. Jesus sagte schon bereits den ersten Jüngern, im Grunde genommen die ersten Worte, die er zumindest zu einigen gesprochen hat, ich will euch zu Menschenfischer machen. Und interessant, dass es auch die letzten Worte an seine Jünger sind. Und dazu können wir mal aufschlagen in Matthäus 28. Vers 19. Ist ja vielleicht nicht immer so uninteressant, was sind die ersten Worte, die jemand sagt, und was sind die letzten Worte, die jemand sagt. Vielleicht so als eine Art von Klammer. Und Matthäus 28, Vers 19, da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und ich persönlich, ich bin im April 1998 zum Glauben gekommen. Und das Thema war damals sehr präsent, das Thema Mission in unserer Gemeinde. Alle, die aus der gleichen Zeit herstammen, die werden das vermutlich bestätigen können. Und ich habe mich immer schwer getan mit dem Thema Mission. Für mich war das immer was, das muss halt auch getan werden. Das war so ein bisschen das Kleingedruckte im Vertrag. So das erste, hey, alles toll, Gemeinschaft und super und Gott und yeah. Und dann, auch noch Menschen gewinnen. Okay, gut. Und ich habe es dann lange Zeit trotzdem einfach gemacht, unter wirklich großen emotionalen Anstrengungen. Das war wirklich eine große Herausforderung, fast jeden Tag. Ich hatte Listen mit Leuten, die ich irgendwie kennengelernt hatte, auf dem Weg. Und dann saß ich dann in meiner WG und dachte so, okay, jetzt muss ich die anrufen. Hatte vorher schon gezittert und gewankt vor Angst. Aber dann, egal, gebetet und angerufen und versucht, den Kontakt zu halten, zum Gottesdienst einladen, was auch immer. Und das war echt immer Stress, also mich vor diese lange Liste zu setzen. Dann Leute, die dann kein Interesse mehr hatten oder vielleicht so ein bisschen war so, was ruft er mich an? Okay, das ist weiter, nächster. So. Ja, also ich will es jetzt nicht zu salopp darstellen, aber es war wirklich nicht so easy für mich. Und gleichzeitig fühlte ich die Verpflichtung, jede Gelegenheit zu nutzen, jemanden zum Glauben zu bringen. Also jede. Also morgens auf dem Weg zur Arbeit, ich komme dann hoch, die Treppe, U-Bahn, dann, oh, da steht jemand alleine. So, okay, jetzt muss ich da hingehen und den einladen zum Gottesdienst. Oft habe ich schon gedacht, hoffentlich steht da keiner. So. Und wenn es da war, dann habe ich gesagt, okay, das musst du jetzt machen. Und wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich mich schlecht gefühlt. Ich dachte, Mensch, boah, du warst feige, du hast dich nicht selbst verleugnet, du hast es nicht gemacht. Und auch das war Stress, die Bushaltestellen und die Bahnhaltestellen. Und ja, dann gab es einen großen Einschnitt in unserer Gemeindegeschichte um 2003 herum, wo vieles irgendwie über unsere Überzeugungen ins Wanken geriet, auch die Strukturen, alles, irgendwo fast alles wurde hinterfragt. Manche haben den Glauben komplett hinterfragt und haben die Gemeinde verlassen, auch Gott verlassen. Manche die Gemeinde, aber nicht Gott, aber wie auch immer. Und interessanterweise ist auch der Eifer für die Mission dann erlahmt. Bei fast allen. Also überall, wo jetzt nicht mehr diese Gemeindestrukturen waren oder Gruppenstrukturen, wo vielleicht immer mit sanftem Druck das eingefordert wurde, als das alles wegfiel, diese äußeren, externen Stimuli, sage ich jetzt mal, blieb plötzlich nicht mehr viel übrig mit Eifer für das Gewinnen von Menschen. Ausnahmen steht natürlich die Regel. Und ja, also diese Aufforderung, Menschen für Jesus zu gewinnen, ich persönlich und ich vermute auch mal bei dem einen oder anderen auch, wurde da, sage ich mal, erfolgreich verdrängt. Ja, vielleicht auch ein bisschen wegrationalisiert. So, ja, sollen wir das wirklich alle? Oder sind das nicht nur Leute mit einer bestimmten Gabe? Oder hatte Jesus ja nicht, ja, er hat es den Jüngern gesagt, aber die anderen dann auch, das war ja erstmal nur für die, aber für mich ja nicht unbedingt. Und ja, und aus dieser, was für mich früher eine tägliche Handlungsaufforderung war, wurde etwas, was, ja, also prinzipiell richtig, also prinzipiell natürlich, ja, ich habe jetzt nicht gesagt Mission, nee, das ist Quatsch, das ist Unsinn, aber das war irgendwie so prinzipiell richtig. Also prinzipiell irgendwie, irgendwo, irgendwer sollte schon was für die Mission tun. Und ja, man hatte eher so die Einstellung, also viele Leute um mich herum, die wissen ja, dass ich auch Christ bin, dass ich zum Gottesdienst gehe. Die wissen, also wenn die irgendwie Fragen haben zu Gott, dann können die ja zu mir kommen. Also ich bin da. Also haben sie irgendwie nie gemacht, aber egal, also ich wäre da gewesen. Also wenn jetzt jemand auch bei der Arbeit jetzt gekommen wäre, gesagt hätte, hey, André, Mensch, ich will Christ werden. Erzähl mir, wie das geht und was muss ich machen? Hast du Zeit für mich? Dann hätte ich ja gesagt. Ich wär bereit gewesen. Und dann, ich frage mich, wenn man mal überlegt, hat Jesus das auch so gemacht? Hatte der irgendwo so sein Camp aufgeschlagen, irgendwie so am Jordan, irgendwie so vielleicht eine große Fahne, irgendwie, keine Ahnung, was da drauf gewesen wäre, Kreuz wahrscheinlich noch nicht, hätte eh keiner verstanden, aber zumindest in dem Moment, aber, und dann hätte er gesagt, so, jetzt warte ich mal, dass Gott Leute zu mir schickt und wenn die kommen, dann erkläre ich denen den Weg Gottes. Naja, ich hätte ein bisschen nachgedacht, wie gesagt. Also, dass ich... Bitte? Was?
Das hat aber Johannes gemacht.
Der hat das so gemacht. Der hat aus dem Konzept gebracht. So. Na, aber Jesus nicht. So, auf jeden Fall, dass ich selber Christ wurde. Ich habe mir überlegt, warum bin ich selber Christ geworden? Und schlussendlich war das eine Kette von Leuten. Irgendwo waren mal Menschen und die haben gesagt so, okay, wir wollen das Evangelium weitergeben. Und die haben das anderen Leuten erzählt. Und die anderen Leute haben gesagt, ja, okay, wir wollen das auch machen. Und irgendwann mal haben die Leute gesagt, hey, komm, lass uns nach Europa gehen und da das weitergeben. Und irgendwann mal kam es nach Deutschland. Irgendwann mal, so ging es immer so weiter. Und irgendwann mal kam dann jemand zu mir, beziehungsweise zu einer Freundin von mir, die mich wieder mitgenommen hat. Aber das sind ja nur Details. Auf jeden Fall war es eine lange Kette. Und ich hatte gedacht so, ja, also wenn einer von denen jetzt auch gedacht hätte, ja, also ich bin da, wenn jemand kommt und was von mir hören will und ich bin halt einfach Christ und ja, lebe mein Leben und wenn jemand was über Gott wissen will, also dann würde ich ihn jetzt auch nicht fortschicken. Also ich weiß nicht, wäre ich dann Christ geworden, wenn die Leute diese Einstellung gehabt hätten? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und ja, so eine typische Ausrede zum Beispiel von mir war ja immer so, vielleicht auch erst passend dazu, jetzt zu dieser Frage, vielleicht denkt ihr euch das auch selber, also wenn Gott wirklich jemanden erreichen will, dann macht er das. Also es ist es egal, ob hier ich das mache oder nicht, also Gott, wer soll Gott aufhalten, oder? Wenn Gott das will, dass jemand gerettet wird, dann macht er das. Klingt doch irgendwie geistlich, oder? So gläubig. Aber irgendwie, für mich passt es trotzdem nicht zusammen. So mit warum geht Jesus los? Warum trainiert er Leute, sagt, hey, mach das und schickt sie weiter rum? Also. Und irgendwie hatte ich dann, musste ich dann gleichzeitig auch an so, ich hatte, mir kam so ein Bild in den Kopf, also. Ich bin so mit ganz vielen Leuten, 1000 Leute auf einem Kreuzfahrtschiff, Titanic 2. Irgendjemand hatte den genialen Namen. So, Titanic 2 gerät in Seenot, singt und alle Leute irgendwie im Wasser, so am Ertrinken. Und dann kommt irgendwann mal so ein kleines Rettungsboot und irgendwie so ein Skipper da drauf und so, hey, ich habe das mitgekriegt. Und trotz Wind und Wetter und Sturm ist er los und so, ey, André, hier, komm, hier, nimm das Tau und rettet mich und holt mich da an Bord. Und ich so, oh, Mensch, hey, danke, dass du mich gerettet hast und bin da erstmal froh, erstmal ein bisschen ausruhen. Mann, ey, froh, das gerettet. Und dann sagt der Skipper, ey, komm, André, das sind noch andere, die müssen auch retten. Komm, hilf mir mit. Und ich sag so, hey, warum denn? Warum der Stress? Ich fühle mich irgendwie nicht so bereit. Lass uns lieber hier eine schöne Party heute Abend organisieren, dass wir ein paar gerettet sind. Und ja, also ich denke schlussendlich, Jesus ist so der Skipper und der sagt so, hey, du bist gerettet worden, das ist toll, freu dich darüber, aber komm, jetzt geht's weiter. Jetzt sind noch viele, die sind noch nicht gerettet, die schwimmen nur noch im Wasser. Und gut, weil wo vielleicht ein bisschen so die Grenze dieses Bildes ist, klar, so einem echten Ertrinkenden, den sieht man die Not an, oder? Das ist nicht schwer zu sehen, so, ich glaube, der hat ein Problem. Nicht so, ach, der ist gerade am Schwimmen, der hat Spaß hier mitten auf dem Meer. Sondern man denkt, nee, den muss man retten. Und die Person selber wird auch vermutlich nicht sagen, ne, geh weg mit deinem doofen Tau, brauche ich nicht. Ich komme schon alleine klar im Leben. Ne? So, das ist, klar, natürlich so unsere, den Menschen um uns herum, dem Nachbarn sieht man die Not nicht unbedingt an. Dem scheint es vielleicht auch ziemlich gut zu gehen. Und denken so, wieso soll ich überhaupt da? Oder der weigert sich dann auch, sagt so, nee, geh mir weg, ich brauche es nicht. Und da ist natürlich dann wirklich unser geistlicher Blick gefragt, dass wir wirklich wissen, dass wir da dahinter gucken und uns davon nicht blenden lassen, sondern dass wir wirklich ein klares Bild haben von der geistlichen Realität, was grundsätzlich wichtig ist. Auf jeden Fall, aber um jetzt nochmal hier zu zum Skipper von dem Rettungsboot zurückzukommen, lesen wir mal kurz in Lukas 19, Vers 10. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Melody, ich hatte gerade gesehen, eine Frage, crossed your mind. Nee, aber vielleicht dann im Anschluss oder persönlichen Gespräch sehr gerne, aber ich denke, wir haben heute noch eine Menge vor, deswegen wenn du mir das erlaubst, mir das nachsiehst. Vielleicht wird es ja noch klar im Laufe der Predigt. Okay, Lukas 19, Vers 10. Ganz interessant. Bekannte Stelle und trotzdem war so Aha-Effekt, zumindest für mich. Da heißt es, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Haben wahrscheinlich alle schon mal gehört, oder? Gelesen. Aber ich fand nochmal interessant, deswegen habe ich es für mich auch hier fett gedruckt, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und das, da zumindest passte dieses Camp, ne, irgendwie nicht so rein in das Bild, oder? So, da muss man ja gesucht werden, aber nee, zu suchen. So wirklich dieses, ich gehe los, ich suche. Ja, bitte. Also. Was machen wir jetzt? Aber ja, okay, also muss man vielleicht mal im Urtext gucken, was die genaue Bedeutung ist. Bei mir stand zu suchen. Seek and save the lost. Ja, genau, zu suchen. Also steht doch suchen, oder was?
Tatsächlich zu machen, das steht zu retten.
Ja. Okay, gut. Ja gut, aber es ging ja um das Suchen. Selig machen, retten. Ich sehe da zumindest eine gewisse Verbindung, einen gewissen Zusammenhang. Okay, bitte beruhigt. Komische Spezialübersetzung, wo irgendwas Wirres drinsteht. Und ja, zu suchen. So wie so eine Rettungsmission. Der Skipper, der durch die Wolken und Regen, der weiß so, hey, ich weiß, die Leute sind da draußen. Und die muss ich aber jetzt suchen. Die sind da irgendwo drin, ne? Und der Sturm ist rau und vielleicht habe ich auch keine Lust, irgendwie den warmen Hafen zu verlassen und irgendwie da in diesen Sturm rauszufahren mit den hohen Wellen und der Gischt und der Kälte. Aber ja, also Jesus ist halt losgezogen. zu suchen und zu selig zu machen, was verloren ist. Dann wiederum habe ich mich aber auch gefragt, ja, warum sind die Leute denn dann mit Jesus mitgekommen? Irgendwas hat sich auch angezogen. Er hätte auch sagen können, hey, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und er hätte gesagt, wieso denn? Wer bist du denn? Oder keine Ahnung, also, nö, ich komme nicht mit. Er hatte irgendetwas, was die Leute angezogen hat. Offenkundig, oder? Dass die Jünger gesagt haben, hey, wir wollen mit dir mitkommen. Was war das im Einzelnen gewesen? Sicherlich viele, viele, viele Aspekte. Ich denke, also nur mal ein paar herauszugreifen. Er hatte eine lebendige Verbindung mit Gott. Erst einmal selber. Er war mit Gott. Das hat man gemerkt, gespürt, dass er mit Gott gewandelt hat. Und er hatte Worte des ewigen Lebens auch. Er hat Worte des ewigen Lebens gebracht, wie Petrus auch sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollten wir gehen? Er war erfüllt vom Heiligen Geist. Er war brennend im Geist. Er war voller Eifer. Sicherlich auch etwas, was Leute anzieht, oder? Wenn jemand wirklich eine Mission hat, das kann auch sein, keine Ahnung, für Tierschutz oder was auch immer, ne? Wenn Leute irgendwie brennen für etwas, das kann schon irgendwie anstecken und mitreißen. Und Jesus hatte das halt für sein Reich. Der Eifer um dein Haus wird ihn fressen, wie es in der Bibel heißt. Aber er hatte auch ein Herz, brennt vor Liebe, er war kein Fanatiker. Gleichzeitig war er voller Mitgefühl und Liebe. Er war authentisch. Er hat nichts vorgespielt, er war kein komischer Typ, er war gleichzeitig total real. Er war aufrecht, er war weise. Und, was sicherlich auch viele Männer angezogen hat, er war tapfer und mutig. Weil ich behaupte mal, einem Feigling würde man nicht unbedingt folgen, oder? Vielleicht doch, aber ich würde es wahrscheinlich eher nicht machen. Also ich kann es verstehen, wenn man Angst hat, aber es würde mich nicht inspirieren. Und, aber auch, es war nicht einfach, weil er so eine tolle Personality hatte, sondern er war es wirklich durch Gott. Gott hat ihm die Kraft gegeben, die Zuversicht und alles. Und klar, natürlich können wir auch, wenn wir in Elend sind, in Schwäche, in persönlicher Lebensfrustration, wir können trotzdem ein Überbringer der guten Nachricht sein. Das auf jeden Fall. Und wir müssen sicherlich auch nicht immer so, yeah, fired up sein, brennend. Aber insgesamt, sage ich mal, insgesamt so, in the long view, insgesamt denke ich, dass doch diese Botschaft des Evangeliums, wenn wir erzählen von einer herrlichen Kraft, die mächtig in uns wirkt, die uns verändert, die uns auch Früchte des Heiligen Geistes bringt, dass wir sagen, ich brauche nichts anderes im Leben, das ist wirklich, ich habe das gefunden, Früchte des Heiligen Geistes erntet und oder auch Frieden schenkt, wenn das Leben mal schwierig ist und herausfordernd. Also wenn die Leute das bei uns sehen, dann ist diese Botschaft natürlich viel authentischer, als wenn die Leute sagen so, ja, okay, hey, die Botschaft ist super, aber vielleicht solltest du sie selber mal hören, diese Botschaft, oder mal auf dich selber anwenden. Und klar, man kann das natürlich immer auch erklären und sicherlich kann man auch sagen, hey, ich bin selber da gerade im Prozess und auf der Suche, aber insgesamt denke ich schon, ja, es ist viel, viel mächtiger einfach, wenn wir selber einfach wirklich diese Verbindung haben. Und das mit Gott und dieses Brennen, diese Begeisterung. Und das passt auch für mich zu Matthäus 5, Vers 13. Wo es heißt, ihr seid das Salz der Erde. Salz ist etwas, was macht einen Unterschied, oder? Ohne Salz, mit Salz. Unterschied. Ein Unterschied, den man merkt. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und wie ich das verstehe, ist, klar, man kann schwierige Zeiten durchmachen, man ist nicht immer yeah, aber insgesamt denke ich schon, dass die Vision von Gott ist, dass wir erfüllt sind, dass wir Bäume sind, Eichen der Gerechtigkeit und ein Quellen des lebendigen Wassers, das wirklich inspiriert und man sagt, wow, das ist ein Licht, das ist Salz, da ist jemand, der hat was, was ich auch gerne hätte. Und ich weiß nicht, was du brauchst. Vielleicht brauchst du gerade Heilung. Und ich denke auch, es ist ganz wichtig, sowas nicht zu überspringen, sondern schon Schritt für Schritt zu gucken, was ist jetzt gerade mein Bedürfnis. Vielleicht brauchst du die Korrektur eines falschen Gottesbildes, Mit dem Bild, was dich knechtet und ängstigt, statt dich zu befreien und zu stärken. Ein Bild, was dich jauchzen und springen lässt über deinen wundervollen, gütigen Gott. Und vielleicht brauchst du wieder erquickt zu werden durch lebendiges Wasser. Jesus sagt, ich will euch erquicken. Er will es tun. Vielleicht brauchst du einfach Wachstum in der Erkenntnis Jesu, Wachstum in der Liebe, in der Leidensbereitschaft, in der Opferbereitschaft. Vielleicht musst du auch einfach wachsen darin, in praktischen Fähigkeiten Menschen im Glauben weiterzuhelfen. Vielleicht sagst du, ja, ich will das machen, aber wie? Weil irgendwo gibt es ja auch Practicals. Jesus hat ja auch nicht einfach gesagt, ja, macht einfach mal, sondern er hat sie auch gelehrt. Er hat ihnen sein eigenes Vorbild gezeigt, er hat sie trainiert. Aber das ganze Thema geistliches Wachstum oder auch Jüngerschaft, das Lernen von Jesus und ja, mehr als nur dieses Lernen, es geht ja wirklich um die Verwandlung. Wir sollen in Jesus verwandelt werden. Wir sollen wirklich in das Bild Jesu verwandelt werden. Und da sehen wir halt auch dann auch eine Verbindung zur Mission, ganz automatisch. Und wenn es in der Bibel heißt, wir sollen von Jesus lernen, wir sollen Frucht bringen, wir sollen wachsen. Klar, es war sicherlich früher falsch, das nahezu 100% nur auf die Mission zu beziehen. Das war in den Anfangstagen, war alles Wachstum, Frucht, ja klar, Frucht, Mission, mehr Leute. Ne? Aber genauso wie das falsch war, das nur darauf zu beziehen, genauso falsch ist es, denke ich, das Thema Mission, das komplett auszuklammern, so was Wachstum, das ist halt so halt schön, wachsen, warum nicht, freut sich Gott, ne? Sondern auch zu sehen, hey, das hat auch einen praktischen Effekt, dass der Weingärtner, Gott, der Weingärtner, dass er sagt, klar, du als Weinstock oder Rebe, wie auch immer, ich möchte, dass du gesund bist und genährt wirst, ja, aber das ist auch eine Frucht, die auch nicht nur dir selber dient, sondern auch Menschen um dich herum. In 1. Johannes 2, Vers 6, ihr müsst nicht aufschlagen, aber ihr könnt es ruhig aufschreiben. Da heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Irgendwie so eine sehr... 1. Johannes 2, 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, also in Jesus bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Ein ganz kleiner, einfacher Satz. So ein Riesending, oder? Wow, so leben, wie er gelebt hat. Schlussendlich dann auch. Was war ein integraler Teil seines Lebens? Die Mission. Und vielleicht der eine mehr, vielleicht ist der andere weniger dazu berufen, aber ich persönlich finde es schwierig zu sagen, also das Mission, also für mich ist es gar nicht, ist nicht so meine Gabe oder das ist gar nicht meine Baustelle. Aber gut, darüber kann man gerne diskutieren. Und ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie auch jetzt mit dieser Predigt oder diesen Worten in irgendeiner Form unter Druck setzen möchte. Ja, oder irgendwie sagen, ey, deine Grenzen komplett ignorieren, oder wenn du sagst, oh, mein Herz ist noch nicht da, also das Einzige, wofür ich plädiere, ist, lass es nicht dabei. Und wenn es gerade für dich nicht geht, ja, okay, dann versuch eine Lösung zu finden. Und jetzt zu sagen, zum Beispiel so, mein Herz ist noch nicht da, das ist ja so ein bisschen so, hat ja natürlich auch eine gewisse Berechtigung. Wir sollen die Dinge aus Liebe tun und ohne Liebe ist nicht. Aber wenn man seit 10 Jahren sagt, mein Herz ist noch nicht da, dann denke ich mir auch, ja, okay, also dann ist es wahrscheinlich in 30 Jahren auch immer noch nicht da. Also irgendwie, das hat auch so seine gewisse Grenze, wo man zumindest vorsichtig sein muss. Deswegen will ich dich mindestens dazu ermutigen, wieder zu versuchen zu wachsen in Liebe, zusammen mit Gott. Und mit der Hilfe von deinen Geschwistern. Weil ich bin nämlich auch sicher, entweder du wächst in Liebe oder du stumpfst ab. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ist egal. Ist für mich immer noch richtig. Aber entweder du wächst in Liebe oder du stumpfst ab. Es gibt, glaube ich, keinen Middle Ground, wo man irgendwie einfach nur so dahin dümpelt. Entweder du wächst in Liebe oder du wirst immer gleichgültig. Und wenn Gott die Liebe ist, wenn das wirklich so das zentrale Kennzeichen ist von Gott. Gott ist die Liebe. was ist denn gefährlicher für unsere Seelen, als die Liebe zu verlieren? Das ist wirklich serious. Und ich glaube, das ist deine Verantwortung und auch meine Verantwortung, dass ich kämpfe für die Liebe zu anderen Menschen. Und vielleicht nochmal zum Thema Druck. Also auch da, klar, das setzt mich unter Druck und ich verstehe das natürlich, man musste sicherlich vorsichtig sein, aber irgendwo kann man zu jeder Bibelstelle kann man sagen, das setzt mich unter Druck. Wenn Jesus gesagt hat, hey, ich will euch zu Menschenfischern machen, so, ja, das setzt mich jetzt aber unter Druck. Das ist jetzt nicht gut. Ne, also irgendwo, sag ich mal, diesen Impuls oder die Herausforderung, ich glaube, es ist vielmehr die Frage, wie gehen wir damit um? Und wenn wir Druck spüren, dann ist es vielleicht dann, haben wir vielleicht auch ein falsches Bild, weil es nicht darum geht, ah, du musst es endlich machen, sondern Gott will uns auch helfen dabei und wachsen lassen. Und wir sind ja nach dem Bild Gottes geschaffen, das alles, ich sage, wir wollen das in unserem, im Inneren unseres Herzens. Wir wollen den Menschen helfen. Da kann mir keiner erzählen, nee, ich will das gar nicht, mir ist es egal. Das ist alles, ich verspreche euch, das ist alles in eurem Herzen drin. Eigentlich wollt ihr für andere Menschen da sein, wollt ihnen helfen, wollt ihr retten. Und aus welchen Gründen noch immer da was dazwischen kam, ich kann da selber eine große Geschichte von erzählen, aber das ist eigentlich, was ihr wollt. Deswegen auch dazu nochmal 1. Johannes 4, Vers 7. Lass es nochmal unterstreichen. Also 1. Johannes 4, 7. Da heißt es: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Mir kam irgendwie spontan irgendwie der Satz, es gibt Mission ohne Liebe, aber es gibt keine Liebe ohne Mission. Von Mars. Food for thought. Es gibt Mission ohne Liebe, aber es gibt keine Liebe ohne Mission. Und alles ist irgendwo miteinander verbunden. Ein Gespräch mit Stefan, das hatte mich nochmal auf eine sehr schöne Weise da angeregt. Er hatte mir erzählt von der ISOM, was sie lernen, auch das Thema Jüngerschaft und Liebe zu Menschen, wie das alles eigentlich ineinander fließt. Man nicht so, okay, hier, da ist Mission, hier ist um Geschwister kümmern irgendwo, sondern eigentlich fließt das sehr schön ineinander. Und vielleicht wird es auch deutlich in der letzten Stelle, die wir zusammen lesen, und zwar in Matthäus 25. Das ist durchaus eine herausfordernde Stelle. Und vielleicht sagt er, das setzt mich unter Druck. Aber hey, es ist die Bibel. Ja, es bin nicht ich. Ich lese es nur vor. Ich habe es nicht da reingeschrieben. Also Matthäus 25, ab Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die in den Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie ihn fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Wer sind die Menschen in deinem Leben, denen du Liebe erweisen kannst? Und wie kannst du ihnen Liebe erweisen? Denkst du darüber nach? Oder vielleicht ist es eine Idee, mal darüber nachzudenken. Und ich sehe da, schlussendlich sehe ich da keinen Unterschied. Mission, Menschen draußen, Menschen drin. Eigentlich ist es komisch, oder? Wenn man diese Trennung macht: Ah, meine lieben Geschwister, um die kümmere ich mich, Mensch, rehe ich mich auf. Und wie es Leuten da draußen, die verloren, naja gut, Gott wird sich schon hoffentlich kümmern. Das passt nicht zusammen, oder? Es geht um Liebe. Dass wir einfach das tun, was in unserer Macht steht. Noch nicht zu viel, aber auch uns selber durchaus auch mal ein bisschen herausfordern, um ein bisschen zu wachsen. Kleine Schritte, die wir wirklich machen können. Und wie gesagt, nichts, nicht überfordern, nicht Druck und nicht so, sondern natürlich, Gott hat viel Gnade. Das ist wirklich die gute Nachricht. Und wir werden alle viel Gnade brauchen. Und wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dann werden wir denken: Boah, Mann, ey, wie viel Gnade ich brauchte eigentlich. Wir werden froh und dankbar sein, dass wir nicht durch unsere guten Taten gerettet werden, auch nicht durch unseren Eifer für die Mission. Aber Gott wird fragen: Habt ihr es probiert? Habt ihr darum gerungen? Habt ihr gekämpft für die Liebe? Und so ist es wirklich, es ist alles immer Mission. Egal, ob deine Geschwister, deinen Geschwistern Liebe erweist, deinen Kindern, egal wem. Wenn du liebst, tust du am Ende etwas für die Mission. Ein Begriff, der immer so platt klingt. Malise mag den auch nicht, meine Frau. Aber ja. Wenn ihr das macht, dann erweist ihr auch eurem Herrn und Gott Liebe. Denn wenn du andere liebst, liebst du auch Gott. Und Gott fühlt sich dadurch geliebt. Amen.